Wie kann man jetzt Worte reden? Ja. Ich mach's hoffentlich ganz kurz und dann können wir noch was singen. Oh, das ist ja so schön. Ha? So schön, ja. Wir haben eine wirklich sehr wunderbare Zeit, stimmt das? Oh, mein Herz beginnt zu erweichen. Ich wusste nicht, wie hart es ist. Ja, wir können uns über unser Herz sehr täuschen. Hm? Und so ist es auch mit Pfingsten. Wir haben die Geschichte gehört 1001 Mal, wie das dann an Pfingsten war. Und als der Ort des Pfingstfestes erfüllt war, Apostelgeschichte 2, waren sie alle an einem Ort beisammen, Wunder genug. Es waren ja nicht nur die 12, sondern 120. Wie haben die das ausgehalten? Wissen wir nicht. Und plötzlich, das kam im Plan nicht vor, geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind her und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Was haben die sich gedacht? Was geht hier vor sich? Und mit dem Wind nicht genug, es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Bei Gott funktioniert alles durch Worte. Ist euch schon mal aufgefallen? Also bei Gott muss man nicht kaufen, sondern man muss reden. Gott, das ganze Universum funktioniert in Wahrheit gar nicht mit Geld, sondern mit Worten. Gott sagt es, dass es sein soll. Und das Universum sagt, okay, wir liefern. Es werde Licht und es wurde Licht. Und das Reden ist sehr wichtig. Der Heilige Geist gibt uns Worte. Worte, die Kraft haben. Worte, die kein leeres Gerede sind. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Aha. Wir haben das ja doch im Allgemeinen umgedreht und bei uns besteht es nicht in Kraft, sondern in sehr vielen Worten. Und ihr merkt, je mehr Kraft kommt, desto weniger Worte reichen. Am Ende sprechen wir nur ein Wort. Und es passiert. Jetzt reden wir noch sehr viele Worte, weil noch nicht so viel passiert. Aber je mehr die Dinge sich wieder umkippen, dass das Reich Gottes auch bei uns wieder mehr in Kraft besteht und weniger in Worten, dann werden wir auch mit viel weniger Worten viel mehr erreichen. Aber so hat es begonnen, der Heilige Geist gibt uns Worte. Warum? Weil wir einen Mund haben. Hast du gewusst, du bist ein Mensch, du hast den Mund, du bist auf der Erde, du kannst die Worte sagen. Und der Himmel ist begeistert. Ja. Viele Menschen sind wegen Überfüllung geschlossen, die haben schon so viel geredet, dass also wirklich für die Worte des Geistes kein Platz mehr übrig ist und die sind auch zu müde, die auch noch zu sagen und ja. Dann ist die Gebetsgruppe schweigsam. Man hat schon alles geredet. Aber der Heilige Geist will uns Worte geben und es ist so wichtig. So, und diese Musik hilft uns, zu unserem Herzen zu kommen, weil der Geist gibt die Worte nicht in unseren Verstand, sondern in unser Herz. Und Menschen können ja Worte sagen in der Weise und in jener Weise. Die einen können die Worte rüberbringen als reine Information. Und die anderen sagen Worte mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und allem Verstand. Und die sagen wenige Worte und es ist erschütternd durch und durch. Und das Gerede hört auf. Pfingsten. So begann es. Der Wind fuhr in die Hütte. Die Hütte war zu klein. Man kann den Wind nicht halten. Man will den gerne halten und in der Gemeinde behalten. Du kannst ja dein Wegglas in den Wind halten und zuschrauben und in die Gemeinde kommen und sagen, hier habe ich den Geist eingefangen. Ich war draußen im Wind. Ich habe ihn. Und du machst das Wegglas auf und er ist nicht da. Wo ist er? Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht halten. Die kann man nicht einfangen. Die kann man nicht instrumentalisieren. Und der Heilige Geist gehört dazu. Wir haben zwar ein paar tausend Jahre Mühe drauf angewandt, ihn doch zu instrumentalisieren, aber er ist sehr widerspenstig. Er richtet sich nicht nach unseren Agenden, sondern er hätte gern, dass wir uns nach ihm richten, dass wir ihm unseren Mund geben, dass er Worte hineinlegen kann, die das Schicksal von Bückeburg wenden. Glaubt ihr, ein Wort von Gott kann das Schicksal wenden? Ja, ja, das könnte es. Ne? Ja, also wunderbar. Und jetzt, dann waren sie also alle erfüllt, fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dann hier läuft die ganze Stadt zusammen und alle sind verwundert. Und was ist denn das, was hier vor sich geht? Und sie waren in Verlegenheit, steht hier. In Verlegenheit, was soll das werden? Und ich denke mir, die Jünger wussten vielleicht auch nicht, ja, was soll das werden? Wir wissen auch nicht, was das werden soll. Guckt uns nicht an, wir wissen auch nicht. Was ist das? Ne? Aber dann, Petrus stand auf. Dann kommt die Pfingstpredigt und er sagt den Leuten, das ist, was geschrieben steht. Aha. Ja, aber wir haben Joel doch schon etwa 1.000-2.000 Jahre lang ausgelegt. Wie kommt es denn jetzt, dass du behauptest, das, was ihr hier erlebt habt, ist das, was im Propheten Joel gesagt ist? Auf sowas kommt man ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich da gewesen wäre und der Sturm bricht aus, ich weiß nicht, ob ich ausgerechnet an Joel gedacht hätte. Vielleicht hätte ich gedacht, wie komme ich hier raus? Sind wilde Charismatiker, Hilfe. Ja, so, er sagt dann, das ist, was von dem Propheten Joel gesprochen ist in den letzten Tagen. Da werde ich, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Wir wagen es kaum auszusprechen. Auf alles Fleisch, das ist ja ekelhaft. Das sind ja alle, das sind ja auch die anderen, die wir nicht kennen wollen. Auf alles Fleisch, also das muss man nochmal korrigieren, ne? Das muss schon auf alles fromme Fleisch heißen. Na, auf alles andere Fleisch kann der Geist ja wohl nicht kommen. Hallo, der wird ja kontaminiert oder was? Auf alles Fleisch und dann geht's weiter und dann wird, was wird passieren? Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Wieder, sie werden reden. Weissagen ist prophezeien, prophetia ist das griechische Wort. Ich habe früher gedacht, ja, was ist das ein Unterschied zwischen Weissagen und prophezeien? Es ist das Gleiche. Und also die werden inspiriert vom Heiligen Geist, werden die sprechen. Die Kinder. Wo sind die Kinder? Ah, die sind ja weg. Genau. Hoffentlich prophezeien die. Also die werden inspiriert vom Heiligen Geist sprechen. Das steht hier, eure Söhne und eure Töchter und eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Aha. Und eure Älteren, eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Hast du dich wiedergefunden in dieser Gruppe? Bist du Kind oder bist du Jüngling oder bist du Tochter oder Sohn oder bist du alt? Reif für Träume. Aber die Träume. Geistgewirkte Träume. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Also wir kommen nicht darum herum. Wir haben den Mund, der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Gehörst du dazu? Ja, also du kommst aus der Nummer nicht raus. Ne? Alles Fleisch ist alles Fleisch, ne? Auch wenn du denkst, aber ich nicht. Ne? Oder der Teufel dir sagt, ja, die anderen ja, aber du bist ein Sonderfall. Das sagt er übrigens zu uns allen. Nicht, dass du dich täuscht darüber. Ja? Wir sind alle diese schrecklichen Sonderfälle, bei denen das nicht so funktioniert wie bei den anderen. Aber das interessiert den Geist überhaupt nicht. Er möchte deinen Mund. Und er möchte, dass du das sagst, was er sagt. Und wenn du das sagst, was er sagt, sind Himmel und Erde miteinander verbunden und der Himmel geschieht auf Erden. Weil du es sagst. Das ist das ganze Ding. Deswegen möchte der Teufel verhindern, dass du deinen Mund aufmachst und sagst, dass es viele Gründe gibt, warum du nun gerade nicht. Und so, und das macht er mit allen, und dann fühlt man sich nicht qualifiziert, und ich war auf keiner Bibelschule und ich habe nicht studiert, und ich wer bin ich überhaupt? Ich habe doch nichts zu sagen. Ich bin ja nur ein Knecht und eine Magd, aber hier steht, die werden auch was sagen. Also du kommst aus der Nummer nicht raus. Wenn du glaubst, dass Pfingsten wirklich auch irgendwie gilt und noch nicht zu Ende ist. Glaubt ihr, Pfingsten ist zu Ende? Ich glaube auch nicht, das ist immer noch im Gange. Kann das denn sein? Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe viele Bücher geschrieben. Eins heißt Die Geisterstadt, das Geheimnis des Bösen. Und da habe ich auch etwas über das Feuer Gottes geschrieben, nämlich Jesus legt eine Hand auf mein Herz, aha, das Herz natürlich, und ich kann das Feuer spüren, das in ihm brennt. Die Berührung von Jesus facht das Feuer an und es wächst und wächst und scheint so groß zu werden wie die ganze Welt. Sein Feuer scheint die Bosheit und die Dunkelheit zu verzehren und ihr unendlich überlegen zu sein. Es ist ein verzehrendes Feuer, welches wie das Feuer im Dornbusch zwar brennt, mich aber nicht verbrennt. Ich staune, dass das Feuer solche Dimensionen annehmen kann. Es fühlt sich an, als könnte ich Hoffnung, Glauben und Liebe haben für die ganze Welt. Die Welt kann diese Worte sich selbst nicht sagen. Die kann ja vieles sagen, aber Glauben, Hoffnung, Liebe, kannst ja die Nachrichten anmachen. Kannst du lange warten, bis in der Politiksendung das Wort Liebe überhaupt mal fällt. Ne? Ich habe seit 20 Jahren warte ich drauf, dass einer überhaupt das Wort mal in den Mund nimmt. Es kommt nicht vor. Es ist alles Geschäft. Was will man da mit Liebe? Stört. Nachher wird noch einer emotional und arbeitet nicht richtig. Muss in die Seelsorge, schnell. Wieder eingestellt werden, wieder, dass er wieder funktioniert. Das Feuer, Glaube, Liebe und Hoffnung für die ganze Welt. Ich sehe mich selbst in diesem Feuer in alle Welt gehen und mit den Engeln zusammen daran arbeiten, die Hoffnung in den Herzen der Menschen zu entfachen und ihnen den Himmel zu zeigen. Habe ich nicht gesagt, sagt Jesus, ich werde euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen? Was hast du dir denn unter diesem Feuer vorgestellt? Nun ja, ich erinnere mich an die Darstellungen von Pfingsten aus den Kinderbibeln. Da sitzen die überaus fromm aussehenden Jünger mit langen Bärten, wallenden Gewändern. Kleine, handtellergroße Flammen setzen sich auf ihnen nieder. Und Jesus unterbricht meine Gedanken und sagt, diese niedlichen Vorstellungen sind euer Problem. In Wahrheit verhielt es sich ganz anders. Wie du in der Apostelgeschichte lesen kannst, fuhr mein Wind in die Gebetsversammlung der 120 Jünger und dann fiel mein Feuer noch oben drauf. Der Himmel schlug ein wie eine Bombe. Darf der das? Ist das nett? Hat er vorher gefragt. Passt es euch auch gerade? Das hat er überhaupt nicht gemacht. Die Schockwellen der Explosion liefen durch die ganze Stadt, sodass alle zusammenkamen. Frage dich doch einmal, was für ein Ereignis müsste geschehen, um deine ganze Stadt zu erschüttern und zusammenlaufen zu lassen? Ich überlege und kann mir beim besten Willen nichts, überhaupt kein Ereignis vorstellen, was solch eine Wirkung haben könnte. Es müsste eine Katastrophe von großem Ausmaß sein, ein Erdbeben oder so. Bei den Worten Jesu wird mir sofort klar, dass die Kirche solche Ereignisse wie von Pfingsten so beschnitten hat, so domestiziert hat, so klein gemacht hat, dass davon eigentlich nicht viel übrig bleibt. Außer jedes Jahr ein Pfingstfest. Da sagt Jesus zu mir, denk an Elia. Und ich, oh ja, natürlich. Ich erinnere mich an die Geschichte im Alten Testament, in der tatsächlich nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Nation erschüttert wurde von dem Feuer. Es geschah, als Elia Feuer vom Himmel fallen ließ, welches einen gigantischen Opfertisch aus Stein inklusive einem mit Wasser gefüllten Graben drumherum zu Staub verwandelte. Denke an den Sinai, macht Jesus mit seiner Erinnerungstour weiter. Ja, am Sinai war Gott mit Feuer und Gewölk so mächtig auf den Berg niedergekommen, dass das gesamte Volk Israel nicht wagte, näher zu kommen, sondern von fern stand und Mose reinschickte. Mose, geh du. Wir hören dann auch auf dich. Natürlich. Auch hier werden die Bilder, die ich aus dem biblischen Unterricht kenne, den dramatischen Ereignissen nicht im geringsten gerecht. Ihr habt, sagt Jesus, das Große klein gemacht und das Kleine groß. Das ist eine der Sünden der Kirche, die sie selbst zerstört. Über die Dinge Gottes, die kosmische Ausmaße haben, wird weniger enthusiastisch gesprochen als über den Kaffee hinterher. Das kann die Herzen nicht entfachen, das kann die Herzen nicht erschüttern. Sie schlafen weiter vor sich hin, mitten im Gottesdienst. Noch immer befindet sich die Hand Jesu auf meinem Herzen. Ich stehe selbst wie in Flammen. Ich bin erschüttert, ich bin bekümmert. Welch ein Sturm, fragt mich jetzt Jesus, welch ein Sturm und was für ein Feuer werden wohl heute nötig sein? Das sind die Dinge, die wir uns nicht überlegen. Warum nicht? Weil wir vielleicht meinen, ja, Pfingsten, das ist einfach hier so eine Information, die wir bekommen haben. Das war vor ein paar tausend Jahren und das war in Jerusalem und irgendwie, da ging alles los und heute ist das nicht mehr. Warum denn nicht? Welch ein Sturm, was für ein Feuer werden heute nötig sein, um die Kirche zu erschüttern? Welch ein Sturm, welch ein Feuer werden nötig sein, die Welt zu erschüttern? Also erst fragte mich Jesus, was ist nötig, die Welt zu erschüttern? Danach gleich hinterher, was ist nötig, um die Kirche zu erschüttern? Vielleicht kann nur die erschütterte Kirche die Welt erschüttern. Könnte so sein, ne? Wenn wir Gott langweilig finden, warum sollte die Welt ihn interessant finden? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir weder für die Welt noch für die Kirche vorstellen. Ich glaube nicht, sage ich, dass die Kirche in der Lage wäre, einen Sturm oder ein Feuer Gottes überhaupt zu erkennen. Sie glaubt ja gar nicht, dass Gott heute noch oder wieder so eingreifen würde wie damals. Sie hat einen Bilderbuchgott. Einen mit langem Bart und wallendem Gewand, genau wie die Jünger in der Kinderbibel. Und wie Mose. Die sehen alle gleich aus. Käme Gott heute mit Feuer wie an Pfingsten, wie bei Elia am Karmel, wie bei Mose am Sinai, würde die Kirche in 100 sich widerstreitende Lager zerfallen, die alle eine andere Lehre darüber aufstellen würden. Jesus sagt, ich werde kommen. Wie bei Elia und Mose. Mit Sturm und Feuer werde ich kommen. Ob es der Kirche der 100 sich widersprechenden Lager gefällt oder nicht, ich werde mich nicht an ihr orientieren. Ich suche die Kirche, die sich, oh danke, ich suche die Kirche, die sich an mir orientiert. Es wird für die in Stolz und Einbildung geübte Welt viele Eliasse und Moses brauchen. Und in den Kellern der Beter ziehe ich sie heran. Aha, Das ist einmal ein Hinweis. In den Kellern der Beter ziehe ich sie heran. Die Eliasse und die Moses und die vom Pfingsten. In den Kellern der Beter ziehe ich sie heran. Sehr interessant. Pfingsten ist noch nicht vollendet. Wie eine Bombe wird der Himmel in unendlich vielen betenden Kellern einschlagen. Und die Schockwellen werden viele Städte in aller Welt erschüttern. Und damit hat das Böse nicht gerechnet. Es überschätzt seine Kontrollmacht. Ich zeige es dir. Wenn ihr es weiter wissen wollt, müsst ihr das Buch kaufen. Ja. Ja, ich erzähle, ich habe euch das vorgelesen, weil ich immer wieder auch natürlich in meinem eigenen Herzen konfrontiert bin mit den Bildern. Den Bildern, die ich so habe von den Dingen, die da geschrieben stehen. Und hier sagt ja Jesus zu mir, ja, das Problem ist, dass du das so klein machst. Du machst das so klein, dass es in deinen Kontext passt. Du machst den Sturm so klein, dass der auch in eure Hütte passt. Du machst die Dinge Gottes so klein, dass das auch alles in eure 1,5 Stunden Gottesdienst passt. Passt Gott in 1,5 Stunden Gottesdienst? Ich meine, hallo. Es gibt die Geschichte, dass ein Kaninchen ein Kamel zum Abendessen einlud. Das Kamel kam und die Hütte stürzte ein. Natürlich, weil es war ein bisschen zu klein für das Kamel. Und das, was auch das Thema war gestern, dieses Erweckt-Leben, das ist, wir haben uns an Maße gewöhnt, die sind klein. Die sind überschaubar. Die haben wir irgendwie im Griff. Kann man denn Gott im Griff haben? Ja, also die haben Jesus damals angenagelt, damit er aufhört, sich zu bewegen. An ein Kreuz, damit er endlich die Füße stillhält und wir wieder die Kontrolle haben. Es waren doch die Guten, die ihn hingerichtet haben, oder waren das die Bösen? Es waren die Oberguten, es waren die Allerbesten. Es waren die Hohepriester und Schriftgelehrten und die ganze theologische Elite. Diese haben Jesus hingerichtet, weil er irgendwie nicht in ihr System passen wollte. Sie haben dran gearbeitet, als er dann weg war, ihn doch noch wieder in ihr System einzupflegen. Und haben ihn irgendwie in ihren Rahmen getan und da haben sie ihn jetzt. Nur er ist nicht da. Jesus ist frei, ha? Unverfügbar. Jesus ist auch keiner Partei beigetreten. Jesus hat auch überhaupt keine Kirche gegründet. Also Jesus hat diese Dinge alle überhaupt nicht gemacht und nicht verlangt. Er ist. Und wir arbeiten dran. Natürlich. Denn wie kann man sein? Tja, das wissen wir nicht. Ich bin, der ich bin. Und der kommt zu dir und du weißt genau, worum es geht. Und wer bin ich? Ich bin, die ich nicht bin. Der ich bin, kommt zu dir und du musst antworten, ja, aber ich bin, der ich nicht bin. Also ich bin nicht. Du bist, ich bin nicht. Wie kann ich sein? Keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber darum geht es. Gott möchte uns lebendig machen. Und dass wir ein Gefäß werden für etwas, das größer ist wie wir und das uns Worte gibt, die auch größer sind wie wir. Und dann geschehen Dinge, die sind überirdisch. Die sind einfach größer wie du. Und so soll es auch sein. Aber wir haben Bilder und diese Bilder, wenn man die nur lang genug im Kopf hat, dann werden diese Bilder zu Götzen. Also die Bilder verfestigen sich. Wir sehen das nur noch so und immer nur noch so, was geschrieben steht. Wir denken darüber nicht mehr nach. Ja, was wäre denn, wenn Pfingsten auf unseren Kopf fallen würde? Was würden wir eigentlich machen, wenn hier 3000 Leute stehen würden, wollen sich taufen lassen und die Zeit ist schon rum? Ja, was... Wir denken nicht drüber nach, was passiert, wenn das passiert. Wir haben das verklärt, wir haben das romantifiziert. Ja, das war alles wunderbar. Der Geist fiel und dann ging das alles wie von alleine und lief wie am Schnürchen. Hallo? Was ging von alleine und lief wie am Schnürchen? An welchem Schnürchen und wie von alleine? Wo waren die Pastoren, die Bescheid wussten? Die gab es ja noch nicht. Niemand wusste Bescheid. Niemand wusste irgendwas. Und 3000 Leuten geht es durch Herz, wollen sich taufen lassen. Vielleicht haben sie nur die Männer gezählt und mit den anderen waren 6000. Ja, fängst du an. Ne? Taufen wir nächsten Sonntag 10. In 15 Jahren sind wir durch mit den 3000. Also wir haben die Neigung, die Dinge klein zu machen, damit wir das auch im Griff haben. Aber was ist, wenn wir es nicht im Griff haben? Was ist, wenn das aus dem Ruder läuft? Was ist, wenn wir die Kontrolle verlieren? Was ist, wenn das Maße annimmt, die uns also wirklich zu groß sind? Die meisten sagen dann, Schluss damit. Dann wollen wir das nicht. Wenn das nicht in unsere Ordnung passt, wenn das nicht in unsere Struktur passt, dann Pech gehabt. Dann muss der Geist eben draußen bleiben. Ja. Wir haben mit Gott echt ein Problem. Ne? Er ist zu groß. Er schickt dieses Feuer und er macht das mit Knechten und mit Kindern und mit Mägden und mit Träumen und mit Alten. Und er macht das alles auf eine Weise, die uns ehrlich gesagt nicht in den Kram passt. Ne? Welche Rolle spielt in deiner Gemeinde die Träume der Alten? Hast du überhaupt je im Leben drüber nachgedacht? Gibt es überhaupt Alte in der Gemeinde? Ach, das würde dir überhaupt erstmal auffallen. Ja, ja, wir haben einige. Die haben wir noch nie gefragt, ob die vielleicht auch einen Traum haben. Wir haben die schon abgeschrieben. Die sollen in ihrem Altenheim ihre Tabletten nehmen, ne? Was? Ja, was haben wir für ein Konzept für die Alten? Wir übernehmen das der Welt, ne? Am Ende, Schluss, abschieben. Gott hat mit vielen Alten Geschichte geschrieben, ist euch aufgefallen? Ja, also wirklich, das ist sowas von auffällig, ne? Wie kann das denn nur sein, ne? Also, ja. Mose natürlich als Paradebeispiel, dem Gott dann da begegnet. Er ist 80, ne? Nicht wie in den Hollywood-Filmen, er ist ein bisschen jünger. Aber in Wahrheit war der Mann also 80. Und Aaron war 84 oder was. Ich habe jetzt noch die Geschichte gelesen, wo Jesus dargestellt wurde im Tempel. Und da war eine Prophetin namens Hanna, die war 84. 87. 84. Ja. Über 80. Und diese, also die hatte den Durchblick. Ne? Also die wusste, dieses Baby ist jetzt nicht irgendein Baby, das ist das Baby. Ne? Und die hat dann das Wort ergriffen, die Alte. Ich weiß nicht, was die Priester sich gedacht haben. Was ist mit der? Und dieser Simeon, auch alt, ne? Und ein Wort war ihm vom Heiligen Geist geworden, du wirst das Heil Israels sehen, bevor du stirbst. Und er geht geführt vom Geist in den Tempel. Er geht geführt vom Geist in den Tempel, nicht geführt vom Pflicht, vom Geist geht er geführt in den Tempel. Und er fängt an, über diesem Baby zu prophezeien. Darf man das? Was haben die Zuständigen gesagt? Was geht hier vor sich mit diesen Alten? Also es ist, wenn man das liest, wenn man die Dinge unbefangen liest, so als hätte man sie noch nie gehört, dann ist das Evangelium komplett out of the box. Das ist alles so anders, als wir uns das alles zurechtgelegt haben. Und der Geist macht das ganz anders. Ja, warum hat der Geist es denn nicht durch die Priester gemacht? Die waren ja schon nicht bei der Geburt von Jesus, weil die ja schliefen. Nur die Hirten waren noch wach. Die anderen waren nicht available. Ja, aber die Hirten haben sich vielleicht auch gedacht, aber wir sind ja keine Priester. Hallo, wieso sollen wir, wieso kommt der Engel zu uns und wer sind wir überhaupt und überhaupt? Und dann angerufen, ja, aber es ist Nacht, schlecht, unser Pastor schläft auch. Und wenn wir dem sagen, also irgendwie uns ist gerade ein Engel begegnet, ja, 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 natürlich, lass uns morgen drüber sprechen, was euch für ein Engel begegnet ist und was der gesagt hat. Der hat gesagt, wir werden in einem Stall ein Kind finden. Ja, dann ruft doch die Polizei. Was macht ein Kind in einem Stall, in einer Krippe? Hallo? Geht gar nicht, ne? Ja, aber das soll der Messias sein. Also, wenn wir die Dinge nicht durch die religiöse Brille lesen, sind sie so unmöglich. Also sie sind wirklich, dass man denkt, das kann ja nicht sein. Aber wir sind dran gewöhnt. Wir haben das gelesen, Weihnachtsgeschichte, wir wissen Bescheid. Und wir haben den Stall in den Schwarzwald verlegt, schön mit Tannen und mit den frommen Tieren dabei und alles. Alles haben wir jetzt schön uns zurecht gebogen, dass es wunderbar passt. Die Magier aus dem Osten haben wir zu drei heiligen Königen gemacht. Triefend vor Frömmigkeit, also wirklich Wahnsinn. Und so machen wir das. Und jetzt haben wir das im Griff und haben da unser Fest. Und da tun wir da mal dran denken. Und keiner mehr wacht auf. Und keiner kommt auf die Idee. Und wenn der Engel zu mir käme? Das haben die Hirten sicherlich auch gedacht. Ja, wie? Wer sind wir, ne? Und wenn der Engel zu uns käme und würde dir die frohe Botschaft verkünden, dass du schwanger wirst? Nein, danke. Das passt mir gerade noch, hat mir gerade noch in den Kram gepasst. Ne? Also so, wir nehmen die Dinge nicht persönlich genug. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es persönlich nehmen. Was wäre denn, wenn das wirklich wahr wäre? Was wäre denn, wenn das da steht, weil das immer so passiert? Warum taucht Gabriel so wenig auf? Weil wir überhaupt nicht damit rechnen. Das kommt bei uns einfach nicht vor. Man redet da auch nicht drüber. Man redet nicht drüber, was passiert, wenn es passiert. Und wenn es dann passiert, ist man blind dafür und merkt gar nichts. Glaubt ihr, das Feuer kann fallen? Und es gibt Leute, die merken nichts davon. Und die neben ihnen sind in Feuer. Und die einen wissen nicht, was ist mit denen los, und die wissen nicht, was ist mit den anderen los. Und das ist tatsächlich möglich. Und ich wollte euch hinweisen auf dieses Problem, was wir haben, dass wir Bilder haben. Wir sind voll von Vorstellungen. Sind die wirklich von Gott? Nein. Wir haben uns auf eine Vorstellung festgelegt. Ja, das ist so. Ich weiß schon, wie das ist. Ich habe eine Idee über Pfingsten. Ich habe zwar Jesus noch nie gefragt, ob das auch stimmt, aber ich habe eine bestimmte Vorstellung. Und diese bestimmte Vorstellung ist in mir ganz fest geworden. Ich kann eigentlich vorbei an dieser Vorstellung, an diesem Bild, die Wirklichkeit nicht mehr sehen. Ich sehe nur mein Bild. Ist das dann ein Götze oder nicht? Ja, schon. Ne? Er verstellt dir ja den Blick auf die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Und jetzt kommt der Heilige Geist in unseren Bildersaal. Wir sind voll von Bildern. Und wir meinen, diese Bilder wären die Wirklichkeit. Aber die Bilder sind nicht die Wirklichkeit, sondern die Bilder verbergen die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist dahinter. Und es ist wichtig, dass wir das mal in Betracht ziehen, dass es sein könnte, dass wir einen Bilderbuch Gott uns zurechtgelegt haben. Mit dem echten Gott hat das nicht unbedingt so viel zu tun. Ne? Und wenn der echte Gott kommt, muss er in unseren inneren Tempel gehen und er muss die Bilder umstoßen. Wie fühlt sich denn das an? Normalerweise, wenn das losgeht, sagen Leute, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ich habe für diese Leute Hoffnung. Weil ich denke mir, ja, das ist ganz gut, dass du mal so erschüttert wirst, dass du nichts mehr weißt, dass du das nicht mehr alles in deiner Ordnung hast. Ne? Das heißt, bevor die Wahrheit sich dir zeigen kann, müssen die Bilder auch demontiert werden. Das lassen wir ungern zu. Und wir haben über alles Bilder. Und ich habe gestern schon gesprochen, zum Beispiel, um es praktisch zu machen, ich bin nach Hause gefahren, nach der Arbeit. Und der Heilige Geist sagte mir, kenne deine Frau nicht. Und ich, ja, wie jetzt? Ich völlig abgenervt von der Arbeit, wollte meine Frau sowieso nicht sehen. Ne? Dachte mir, bringe ich das auch noch hinter mich und irgendwie dann, pff, ja. Ja, und jetzt sagt Gott, kenne deine Frau nicht. Und ich wusste genau, was er meint. Er meinte damit, du hast natürlich ein Bild von deiner Frau. Ihr seid 20 Jahre verheiratet und du meinst, du würdest deine Frau kennen. Großer Irrtum. Woher sollst du deine Frau kennen? Die kennt sich selber kaum und du kennst dich selber kaum. Aber du meinst, du kennst die und die meint, sie kennt dich. Ja, klar. Okay, und dann hat mir Jesus das zeigen können auf der Fahrt. Ich sah mich, wie ich nach Hause komme, wie alles ganz genau festgelegt ist. Ich fahre so in die Auffahrt, ich steige so aus und dann gehe ich so die Treppe hoch und dann geht die Tür so auf und dann sagt sie das und ich sage das und dann ist das so und das. Und der Herr sagte mir, ja, du kannst auch jetzt sterben. Es ist alles schon, was ist das für ein Film? Du lebst nicht wirklich, das ist ein Film, das machst du morgen wieder so. Das ist nicht die Realität. Und ich habe gemerkt, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich bin sehr festgelegt durch Bilder. Zum Beispiel über meine Ehe. Und ich meine, ich wüsste. Und der Heilige Geist kommt und sagt, nee, nee, du weißt nicht. Und die Hoffnung ist nicht in dem, was du weißt. Die Hoffnung ist in dem, was du nicht weißt. Da ist die Hoffnung. Da sind die Möglichkeiten. Da sind die Dinge beweglich. In diesem, was du im Moment lebst, ist alles festgelegt. Du gehst in den Hauskreis. Das ist genau das Gleiche. Du gehst in den Hauskreis. Du hast ein Bild von dem Hauskreis, weil du ja schon ein paar Mal da gewesen bist. Hast du ein genaues Bild, eine genaue Vorstellung, wie das läuft. Du kommst da rein, dann ist das so, dann ist das so. Der sagt das, die betet das, der Nächste ist genervt und so weiter. Also du weißt schon alles. Und weil du schon alles weißt, legst du auch unbewusst alle auf dieses Verhalten fest. Und wenn die sich anders verhalten, hast du das Gefühl, mit denen stimmt was nicht. Du willst die Dinge unter Kontrolle haben. Aber es ist für uns sehr wichtig, wieder den Hauskreis freizugeben. Und zu sagen, das darf alles sein, was es ist. Und ich weiß nicht, was das ist. Zum Beispiel hat Gott mir einmal offenbart, dass in meinem Hauskreis Menschen sitzen. Nun ja, ich meine, meine Bilder sind keine Menschen, ne? Das sind nur Bilder. Ja? Und dieses Bild verstellt den Blick darauf, dass das Menschen sind, die einen Mund haben. Menschen, die sagen können, was die ganze Welt verändert. Ich habe diese Menschen, die Bilder machen, das alles so klein, ganz klein. Ne? Ich habe die Leute reduziert eigentlich auf Problemfälle. Das sind alles Problemfälle. Das sind nur, ich höre nur Probleme. Dass das was mit mir zu tun haben könnte, habe ich natürlich nicht gemerkt. Ne? Dass vielleicht ich nur Probleme habe. Und das habe ich auf die projiziert. Die haben nur Probleme. Die anderen. Und ich hatte schon vorgelesen, wunderbar aus Psalm 8, diese kleine Beschreibung des Menschen. Und da sind wir auch noch vor Pfingsten. Und da ist diese wunderbare Beschreibung. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Okay, also wenn du wissen willst, was ein Mensch ist, schau mal in den Himmel. Das ist ein ganz anderes Maß, als wenn du nur auf die Erde guckst. Wenn du den Menschen nur definierst nach dem Irdischen und nicht nach dem Himmlischen. Und dann geht's hier weiter. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel steht hier, aber kleine Anmerkung, da steht Elohim. Übersetzt man das normal als Engel? Das übersetzt man als Gott. Also in Wahrheit steht hier, also, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Hast du dich schon mal so gesehen? Gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Nee, ich habe dich gesehen, gekrönt mit Problemen und Sorgen. Ne? Also ich habe dich nicht, ich habe den Menschen nicht so gesehen, wie er gesehen werden müsste. Ich habe ihn anders gesehen. Meine andere Sicht ist wie ein Götze. Diese andere Sicht verstellt mir die Sicht auf den wirklichen Menschen. Der wirkliche Mensch ist aber so. Oder glaubt ihr, die Bibel lügt? Na, natürlich nicht, ne? Und hier steht auch nicht nur die frommen Menschen. Der Mensch ist so gemacht, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Buh. Aha. Und so ein Mensch sitzt in meinem Hauskreis? Ist ja ehrfurchtgebietend, ne? Also sowas ist in meinem Hauskreis, das ist ja, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ne? Das ist eine vollkommen andere Sicht, was ein Mensch ist, ne? Und wie verquerer ist noch unsere Sicht auf Gott? Wir haben auch Bilder über Gott, Bilder über Jesus, Bilder über den Geist. Das sind alles kleine, niedliche Bilder, die wir unter Kontrolle haben. Dahinter ist die Wirklichkeit, mächtig wie der Himmel. Ja. Es gibt ein sehr schönes, das vielleicht berühmteste Gleichnis aus dem Altertum, nennt sich von Platon, schon mal gehört, Platon, das Höhlengleichnis. Wir sind in der Schule, ein bisschen Unterricht mal. Also dieses Höhlengleichnis ist sehr berühmt und da hat der Platon gesagt, die Menschheit, die Menschen sind wie in einer Höhle. Und sie sind in dieser Höhle geboren, die leben in dieser Höhle, die sterben in dieser Höhle. Und da drin gibt es ein Feuer und die Menschen sehen dann an den Höhlenwänden die Schatten von diesem Feuer, auch Schatten von sich selbst. Und sie meinen, dieses wäre die Wirklichkeit. Weil sie ja nichts anderes gesehen haben. Und aus diesen Schatten konstruieren sie ihre Meinung über alles. Was die Welt ist, wer die anderen sind, wer sie sind. Und ja. Und wir haben den Vorteil, dass einer von draußen, nämlich Jesus, in unsere Höhle gekommen ist und gesagt hat, ich werde dich an der Hand nehmen und wir werden nicht die Höhle christianisieren, sondern wir werden hier rausgehen. Da draußen bist du aber noch nie gewesen. Du hast überhaupt keine Ahnung, das ist eine Geburt. Du wirst aus diesem engen Rahmen herausgeboren, ja, die Gebärmutter ist wie diese Höhle. Du wirst geboren und wenn du da rauskommst, du verstehst nichts. Das hast du ja alles noch nie gesehen. Wiedergeburt. Wir werden geboren und wir wissen nicht, was wir sehen. Also wir sehen die Wirklichkeit, die wir noch nie gesehen haben. Und dann brauchen wir Eltern, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erzieht. Der sagt, komm, ich werde dich ernähren, ich werde dich tragen, ich werde dir von der Pike auf die ganze Wirklichkeit erklären. Die wirkliche Wirklichkeit. Nicht die Höhlen, Matrix, sondern die Realität. Ich glaube, dass Jesus gekommen ist, um uns in unserer Höhle zu finden und rauszuholen. Und es ist so viel Widerstand dagegen. Nein, wir wollen nicht. Wir wollen in der Höhle bleiben. Das ist, was wir kennen. Das ist, was wir verstehen. Hier kommen wir klar. Hat das Maß, mit dem wir leben können. Aber jetzt kommt Gott und sagt, das ist ein sehr kleines Maß. Du bist gemacht für die Sterne und für den Himmel. Und du bist gemacht, um mit Herrlichkeit und gekrönt zu sein, mit Herrlichkeit und Würde. Und du bist der Herrscher über die Werke meiner Hände. Ich würde gern, dass du wieder in deine Position kommst. Werde Mensch. Werde mein Gegenüber. Du bist in meinem Bild geschaffen. Komm vor mein Angesicht. Schau mich an. Werde, wie ich bin. Du musst nicht bleiben, wie die Welt ist und Gott anbetteln, aber hilf mir. Sondern der will dir nicht helfen, dass du in der Welt immer so gut klarkommst. Der will dich herausholen aus der Welt. Du willst ihn reinholen, er will dich rausholen. Jesus ist reingekommen, um dich rauszuholen. Er ist nicht in die Welt gekommen, um dann in der Welt zu bleiben und sich da häuslich einzurichten im Jesuszentrum. Der ist gekommen, um dich rauszuholen. gesagt, ich führe dich einen Weg aus dem einen in das andere, aus der Finsternis in das Licht. Und die Neigung, wir alle haben diese Neigung, jetzt religiös zu werden. Wir haben die Neigung, das irgendwie uns ein Bild zu machen. Gibt es nicht ein Gebot, das sagt, mach dir kein Bild, kein Bildnis von dem, was im Himmel und auch was auf der Erde ist. Mach dir kein Bild. Ich für mich habe Folgendes gemerkt, damit werde ich auch enden und euch gesegnet entlassen. Aber wir werden gleich auch noch beten und eine kleine Segnungszeit haben, in der werden wir nicht Probleme wälzen, sondern wir werden nur beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Okay? Und dann könnt ihr Würstchen essen. Ja. Ja, so sieht das aus. Ich für mich habe gemerkt, damit ich in Bewegung bleibe, damit ich flüssig bleibe, damit die Dinge sich nicht verfestigen. Ja? So der Heilige Geist will diese Bilder, diese Verhärtungen, dass die Dinge sich so schnell verfestigen. Er will das alles immer wieder auflösen, wieder in Fluss bringen, wieder in Bewegung bringen, dass es flexibel bleibt. Ja? Morgen muss nicht sein wie heute. Wer sagt denn das? Ja, weil das auch schon gestern so war. Ja, und? Ne? Und diese Bilder, wir haben über unseren Tag ein Bild, über unsere Nacht, wir haben über alles ein Konzept in uns. Und unser Verstand rechnet das jeden Tag hoch. Du stehst morgens auf, rüpp, fertig. Kannst du gleich wieder ins Bett gehen. Der Tag ist schon, du hast ihn schon gelebt, der Kopf hat schon alles durchgetaktet, dann ist das. Muss man nicht leben. Oh wei, oh wei. Aber was ist ein göttlicher Tag? Bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre. Was? So viel Zeit an einem Tag? Was ist denn das für ein Tag? Da musst du die Uhr zur Seite legen. Der wird eine Stunde wie 2 Stunden oder wie 3 oder wie 4. Ich habe diese ganzen Bücher geschrieben, 20 Bücher geschrieben. Manche haben gesagt, du schreibst dir nur noch und anscheinend tust du nichts anderes als Bücher schreiben, Tag und Nacht. Und ich musste sagen, nein, das ist nicht wahr. Ich schreibe nicht Tag und Nacht nur Bücher. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wann ich die alle geschrieben habe. Es kam mir so lang nicht vor, weil die Zeit flüssig wird. Die Zeit kann auch flüssig werden. Der Herr kann dir die Zeit dehnen. Und schieben. Die Bibel ist voller Beispiele dafür. Aber wir meinen, die stehen nur für andere da drin. Wir sind ein Fall für sich halt, ne, wo das nicht funktioniert. Es ist aber nicht wahr. Es gilt alles auch für uns. Und der Heilige Geist will die Dinge flüssig machen. Mir hilft die Sabbatzeit. Sabbat. Und zwar eine Zeit am Ende der Woche. Ich weiß am Ende der Woche noch, wenn ich in meinen Kalender gucke, was in der Woche war. 7 Tage ist die Ablage voll. Die innere Ablage ist voll. Was darüber hinausgeht, vergesse ich schon alles. So, jetzt ist die Ablage voll und jetzt sagt er, okay, was war in dieser Woche? Und dann gehe ich mit ihm durch diese Woche, was das alles war. Und dann höre ich, was er dazu sagt. Und das, was Gott zu den Dingen sagt, ist eben so ganz anders. So ganz anders wie das, was mein Verstand dazu sagt. Der Herr hat mir mal gezeigt, und dann höre ich dann auch echt auf, der Herr hat mir mal gezeigt, ich hatte so eine Art DIN A4-Blatt so für den Tag, so im Geiste hatte ich so wie so ein DIN A4-Blatt aufgelegt, um aufzuschreiben, was Gott mir zeigt über den Tag. Ich meine, immerhin DIN A4-Blatt, ne? Und dann ging Jesus hin und hat das DIN A4-Blatt auseinandergefaltet. Dann war es schon doppelt so groß. Und dann hat er es wieder auseinandergefaltet. 4-mal so groß. Und dann hat er es wieder auseinandergefaltet. Am Ende standen wir auf diesem Blatt. Und ich sagte, das ist ein Tag. Und ich musste zugeben, ich habe keine Ahnung. Meine Idee, was an einem Tag geht, das passt auch auf eine halbe DIN A4-Seite. Oder auf so einen kleinen Spickzettel. Ne? Eine Notiz im Programm oder was. Aber wenn Gott uns die Augen öffnet für die Wirklichkeit, was an einem Tag geschehen kann, was eine Nacht sein kann, was seine Worte darüber bewirken, dann ist es eine andere Realität. Huh? Es ist wirklich eine andere Realität, eine höhere. Eine höhere Realität, die auch eine höhere Autorität hat. Und wir fangen an, über unseren Tag, über unsere Kinder, über unsere Ehe Dinge zu sagen, die unerhört sind. Wir fangen an, darüber Dinge zu sagen, die also niemand hören muss. Also die sind abgefahren. Die sind einfach göttlich. Zum Beispiel, dieser Tag soll Spaß machen. Wann hast du das letzte Mal gesagt, dieser Tag soll Spaß machen? Keine Zeit für Spaß. Aber bei Gott schon. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht. Unsere Vorstellungen können zu Götzen werden. Die Vorstellungen können sich verfestigen. Wenn du ganz viele Bilder ganz fest hast, nennt man das eine Ideologie. Wir sind ideologisch. Wir sind für die Wirklichkeit verdorben. Ich habe die kleine Geschichte gelesen, es kam ein Frosch aus dem Meer und besuchte einen Frosch im Brunnen. Und dann sagte der Frosch im Brunnen, na erzähl mal, wie groß ist dein Meer? Und der Frosch sagte, das kann man mit dem Brunnen nicht vergleichen. Und der Brunnenfrosch dachte sich, naja, ja klar, dein Brunnen ist größer wie mein Brunnen, es ist klar, ne? Der will nur groß hier was erzählen und so, ne? Und dann steht da, es ist sehr schwer, einen Brunnenfrosch vom Meer zu überzeugen. Genauso schwer ist es, einen Ideologen von der Wirklichkeit zu überzeugen. Der Frosch wird sagen, ja nee, ich besuche dich nicht im Meer, ich bleib hier, ne? Ich glaub dir kein Wort. Dass da ein Meer ist und das ist ungefähr 500 Millionen mal so groß wie mein Brunnen, ne? Das kann ja nicht sein. Aber wenn doch. Ja, so wir sind geschaffen, Menschen zu sein. Im Bilde Gottes sind wir geschaffen. Wir sind sein Gegenüber. Wir sind groß geschaffen, nicht klein. Wir sind in der Lage, die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen, die Realität zu erkennen durch den Geist. Der Geist nimmt den Schleier weg. Wir können die Wahrheit sehen, die Wahrheit, die uns frei macht. Wovon denn? Von den Götzen. Wir könnten die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit würde uns frei machen. Götzen kann man nicht austreiben. Götzen muss man demontieren. Da muss Wahrheit ran. Und dann können wir die zur Seite tun. Und dann sehen wir, fangen wir an, die Wirklichkeit zu sehen, die wir noch nie gesehen haben. Wenn du das aber nicht glaubst, wenn du sagst, dieser Prediger, naja. Und wenn du sagst, ich aber bin schon 50, ich kenne die Wirklichkeit, dann ist dir nicht zu helfen. Mit 50 hast du doch erst am Rand gekratzt, was die wirkliche Wirklichkeit ist. Du hast schon ein paar Krisen hinter dir, gratuliere. Ja, du bist schon ein bisschen nicht mehr ganz so hinterher, alles zurechtzubiegen nach deiner eigenen Idee. Ne? Ja. Ich bete, dass der Heilige Geist uns wirklich, wirklich kriegt in die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht Bibelstellen. Die Wahrheit ist die Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit. Und dann wird der Geist uns Worte geben, über diese wirkliche Wirklichkeit zu sprechen, die die Leute in der Höhle noch nie auch nur gedacht haben, weil es die da nicht gibt. Also raus aus der Höhle in den Himmel, normal werden, echt werden, Mensch werden, dann wieder rein in die Höhle, Zeugnis geben. Es gibt da noch was anderes. Kommt mal mit. Amen.